Die Menschen werden auf diesen Platz gehen, werden dieses Mahnmal sehen und werden wissen, was damals passiert ist. Beim Kaffeetrinken auf dem Platz, gehen auf die Straße und sehen die Kolbstraße, sehen diese Menschen und werden dann fühlen, Nazis haben es nicht geschafft, die Medien haben es nicht geschafft mit ihren Propaganda und mit ihren Dönermorden, die Behörden haben es nicht geschafft, wir sind immer noch da. Und das ist die Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge unserer Böll-Podcast-Reihe Wir erinnern. Ich bin Łukasz Tomaszewski, Journalist und Podcaster und mir gegenüber sitzt die Historikerin Klara Frischtatzka.
Ja, auch von mir guten Tag und schon, Łukasz, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder treffen bei den Mikrofonen von Wir erinnern. In der heutigen Folge sprechen wir über die vielen Initiativen, die sich für die Erinnerung an den rechter Gewalt der 99er und 2000er Jahren in Deutschland einsetzen. Aber bevor es jetzt losgeht, lass uns mal ein paar der wichtigsten Eckdaten zur Phänomen der rechter Gewalt in Deutschland in Erinnerung rufen. Und ja, unsere Kollegin Mandy Schilke hat uns ein kurzes Überblick vorbereitet darüber.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Gewalt und Terrorakte, motiviert durch rechtsextreme, rassistische und antisemitische Ideologien, haben das Nachkriegsdeutschland seit den 1960er Jahren geprägt. Als Thema ist rechte Gewalt jedoch in den öffentlichen Debatten und im historischen Bewusstsein nur punktuell präsent. Insbesondere in den letzten Jahren hat man mehr darüber gesprochen. Zu diesem Interesse trug zunächst die Aufdeckung der Mordserie des sogenannten nationalistischen Untergrunds NSU im Jahr 2011 bei, worüber wir gleich mehr hören werden. Auch die Anschläge von Halle 2019 und Hanau 2020 lenken große Aufmerksamkeit auf dieses Thema. In Halle an der Saale versuchte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist in eine Synagoge einzudringen und tötete, nachdem dies misslang, zwei Menschen und verletzte zwei weitere. In Hanau erschoss ein Rassist an mehreren Tatorten 9 Menschen mit Migrationshintergrund und sich selbst. Die NSU-Mordserie und die Anschläge von Halle und Hanau haben die große Kontinuität rechter Gewalt und rechten Terrors in der deutschen Nachkriegsgeschichte und insbesondere mit den 1990er Jahren deutlich gemacht. Gerade in den Jahren nach der Wiedervereinigung kam es zu einer Reihe von Gewalttaten gegen Menschen, die als jüdisch, migrantisch oder links wahrgenommen wurden, und zwar in Ost und West. Während Hanau oder Halle den rechten Terror im 21. Jahrhundert symbolisieren, sind Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen die Ortsnamen, die für die bekanntesten Gewaltausbrüche der frühen 1990er Jahre stehen. Die sogenannten Baseballschlägerjahre, als die diese Zeit inzwischen in die Geschichte eingegangen ist, waren jedoch von unzähligen weiteren größeren oder kleineren Episoden rechter Gewalt geprägt. Die rechte Gewalt erreichte in diesen Jahren eine solche Dimension, dass man von einem regelrechten Massenphänomen sprechen kann. Obwohl diese Gewalt damals viel Aufmerksamkeit erhielt, wurde sie kaum sanktioniert.
Das war Mandy Schieke. Heute wollen wir über Formen und Praktiken der Erinnerung an rechte Gewalt sprechen, sowohl in den 90ern als auch in den Nullerjahren. Und dazu haben wir wie immer zwei Gesprächspartner eingeladen, zwei Gäste. Beide sind zentrale Akteure der Erinnerung, einmal an das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 1992 vor dem Sonnenblumenhaus und einmal an die NSU-Mordserie, konkret an den NSU-Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße 2004. Zuerst mal ein herzliches Hallo nach Rostock zu Johann Hennigsen, Historiker an der Dokumentationsstelle Lichtenhagen im Gedächtnis, der uns aus Rostock zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, der zweite Interviewpartner ist aus Köln zugeschaltet und übrigens ist mittlerweile die dritte Wir-Erinnern-Schaltung nach Köln. Und Köln erweist sich als besondere lebendige Stadt der Erinnerungskultur. Unser diesmaligen Gast aus Köln ist Kutlu Yurtseven, unter vielen anderen Aktivisten in der Initiative Herkesin Meydani zur Erinnerung an das Nagelbombenattentat in der Kölner Kolbstraße. Ja, herzlich willkommen auch dir, Kutlu.
Auch ein Hallo von mir und danke für die Einladung.
Ja, wir starten mit dir, Johann. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja Historiker und seit vielen Jahren in der historisch-politischen Jugendbildung unterwegs zu dem Thema wie Nationalsozialismus, Antisemitismus, aber du forschst auch zu Rassismus, rechter Gewalt und auch zu den Kämpfen dagegen. Und du arbeitest seit vorvergangenem Jahr, seit 2023 im Rostocker Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis für alle, die es nicht mehr so richtig im Kopf haben, nicht mehr so richtig vor Augen haben. Kannst du uns nochmal zurück ins Jahr 1992 nehmen, nach Rostock-Lichtenhagen vor das Sonnenblumenhaus? Was ist da passiert und warum beschäftigst du dich damit?
Ja, gern. Im August 1992 wurden in Rostock-Lichtenhagen über mehrere Tage MigrantInnen angegriffen, die im sogenannten Sonnenblumenhaus untergebracht waren, einem langgezogenen Elfgeschosser am Rande von Rostock. Die Betroffenen dieser rassistischen Angriffe waren ehemalige VertragsarbeiterInnen aus Vietnam, die schon zu DDR-Zeiten nach Rostock gekommen sind, und Asylsuchende, die auch im Sonnenblumenhaus untergebracht waren. Unter den Asylsuchenden waren viele Romja. Die rassistischen Angriffe haben sich über 3 Tage hingezogen. Die sind aus einer Menschenmenge von mehreren tausend Personen geschehen, die sich vor dem Sonnenblumenhaus versammelt haben. Und die Polizei hat die Betroffenen der Angriffe nur unzureichend geschützt. Am 3. Tag der Angriffe hat die Polizei sich dann schließlich am Abend vollständig vom Haus zurückgezogen. Die AngreiferInnen konnten das Haus in Brand setzen und die vietnamesischen RostockerInnen, die noch im Haus waren, mussten sich aus dem brennenden Gebäude selbst retten. Diese rassistischen Angriffe in Rostock-Lichtenhagen gelten heute als das größte Pogrom der deutschen Nachkriegsgeschichte und haben auch immer noch Auswirkungen in die Gegenwart. Nach dem Pogrom in Lichtenhagen standen zum Beispiel grundlegende Verschärfungen der deutschen Asylgesetze, die bis heute wirksam sind. Und das Pogrom in Lichtenhagen war eine Ermächtigungserfahrung für eine ganze Generation von Neonazis und hat zum Beispiel auch die HopptäterInnen und das Unterstützungsnetzwerk des NSU geprägt. Und ich beschäftige mich heute mit dem Pogrom in Lichtenhagen, weil ich der Meinung bin, dass wir uns gerade diese historischen Gewaltereignisse anschauen müssen, um Rassismus und rechte Gewalt in der Gegenwart besser verstehen zu können.
Ja, vielen Dank. Du hast uns auch was mitgebracht, denn all unsere Gäste und Gästinnen bringen was mit. Ein Gegenstand, ein Zitat, ein Bild. Was hast du dabei?
Ich habe ein Zitat mitgebracht von Marian Dumitru. Marian hat 2022 in einem Interview gesagt, ich zitiere: "Die Tatsache, dass wir keine 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg etwas derartiges erlebt haben, zeigt, dass solche Gewalttaten sich wiederholen können. Vom Zweiten Weltkrieg bis 1992 sind es nur 50 Jahre. Es kann wieder passieren." Marian Dumitru, von dem dieses Zitat stammt, kommt aus Craiova, ist Rom und ist 1992 als Asylsuchender mit seiner Frau Leonora und ihren beiden kleinen Töchtern nach Rostock gekommen. Er hat dann als Asylsuchender kurzzeitig im Sonnenblumenhaus gewohnt und wurde dort Opfer der rassistischen Gewalt im August. Marian lebt heute wieder in Craiova, leitet den dortigen Romja-Markt, auf dem auch seine Frau und die beiden Töchter arbeiten. Ich habe das Zitat heute mitgebracht, weil ich das sehr spannend finde, wie Marian in diesem Zitat Lichtenhagen und davon ausgehend gleichzeitig die Vergangenheit und die Gegenwart in den Blick nimmt. In Lichtenhagen wurden auch Romja angegriffen, die Überlebende des Genozids im Zweiten Weltkrieg waren. Und Antiziganismus betrifft die Romja-Community in Craiova, aber auch bis heute. Und diese Kontinuitäten vom Zweiten Weltkrieg über 1992 bis in die Gegenwart, diese Kontinuität des Antiziganismus, die zeigt Marian in dem Zitat auf.
Vielen Dank. Kommen wir nun zu dir, Kutlu. Du bist ja in sehr vielen Bereichen tätig, als Sozialpädagoge, als Aktivist, als Schauspieler. Du bist vor allem als Musiker bekannt, insbesondere im Kontext der deutsch-türkisch-italienischen Rappergruppe Mikrofon Mafia, die du 1989 mit Schulfreunden gegründet hast. Du hast dich in alle diese Kontexten eigentlich mit Rassismus, Diskriminierung, rechte Gewalt beschäftigt. Ich würde dir aber gerne spezifisch über den Anschlag in der Kolbstraße fragen. Kannst du uns über die Ja, eine Suhmorden-Serie generell und insbesondere über was in der Kolbstraße in Köln passiert ist, was erzählen und was eigentlich dir verbindet mit dieser Geschichte? So, warum bist du in dem Bereich, in der Erinnerung in dem Bereich aktiv geworden?
Warum ich mich mit dem NSU befasse, das ist erstmal wichtig zu sagen, dass der NSU vom Jahr 2000 bis 2006 10 Menschen ermordet hat und 2 Bombenanschläge, von denen wir wissen, dass sie vom NSU vollzogen wurden. Da gibt es ja noch Mehmet O. in Nürnberg, der immer noch nicht, obwohl alles dafür spricht, dass der NSU war, nicht als Opfer eines Bombenanschlags akzeptiert wird. Es ist immer sehr spannend, dass die Behörden sagen dürfen, wer Opfer rassistischer Gewalt ist und wer nicht. Und warum das gerade mit mir was zu tun hat, ist, der NSU hat eben 2 Bombenanschläge in Köln verübt. Das war am 19.01.2001. Dieses Jahr jetzt sich das zum 24. Mal und am 9.06.2004 auf der Kölner Kolbstraße einen Nagelbombenanschlag. Und zu beiden Anschlägen habe ich eine sehr enge Beziehung, erstmal auch menschlich. 2001 war unser Studio und unser Label, unser eigenes Label, im Gebäude, in dem auch dieser Kiosk war, der von einer iranischen Familie betrieben wurde. Und wir waren unmittelbare Nachbarn, ich kannte die Familie sehr gut. Ich kannte die Tochter auch sehr gut, die schwer verletzt wurde. 2004 war ich auch Anwohner der Kolbstraße, als die Nagelbombe explodierte. Ich habe auf einer Seitenstraße gewohnt. Meine Kindheit hat auf der Kolbstraße stattgefunden, weil die ganzen Ladenbesitzer, zum größten Teil waren es damals Ladenbesitzer, ehemalige Arbeitskollegen von meinem Vater waren bei Ford. Und er hat zum Teil auch zum Beispiel das größte Restaurant zu der Zeit Mevlana mit aufgebaut hat. Und das ist so der menschliche Aspekt, der mich verbindet. Also ich hatte unmittelbare Nähe zu den Bombenanschlägen. Wenn du Aktivist bist und politische Texte schreibst, kannst du ja nicht daran vorbeigehen, wenn in deiner Stadt Bomben explodieren. Deswegen auch noch uns sofort klar war, dass es nur Rassisten gewesen sein könnten.
Du hast uns auch sicherlich etwas mitgebracht. Ja. So, worum geht es? Kannst du uns dieses Etwas beschreiben?
Ja, und es ist sehr spannend, dass es auch genau dann auch an Johann anhängt, mit dranhängt. Ich habe ein Bild von Esther Bejerano und mir mitgebracht. Das ist vor dem Kölner Dom. Wir haben ja auch jahrelang versucht, dass Esther nach Köln zieht, aber das wollte sie dann doch nicht. Nein, also das ist das erste Bild von Esther und von mir im Jahr 2008. Sehr spannend ist, dass wir zu der Zeit ja noch der Meinung waren, also die Behörden und die Öffentlichkeit und die Medien, dass die Anschläge von den Familien selber verübt wurden. Es sind ja auch 10 Menschen dem NSU zum Opfer gefallen. Dass die Familien die TäterInnen sind, dass die Menschen auf der Kolbstraße es selber getan haben oder Schutzgeld. Und in dem Zeitraum haben wir uns kennengelernt, haben angefangen zu erinnern an den Holocaust, an die Unmenschlichkeiten, an das Grausamste, was Menschen erleben können. Und 3 Jahre später nach unserem Kennenlernen kommt dann das zum Vorschein, was die Betroffenen jahrelang gesagt haben, dennoch gequält wurden. Und Esther hat sofort damals die Linie gezogen, wir können Halle, Hanau, München, die neueren Anschläge jetzt, nicht ohne Rostock-Lichtenhagen sehen. Was für uns als Jugendliche auch eine Zäsur war. Wir haben alle mit Kampfsport angefangen, haben gesagt, uns jagt keiner, uns zündet keiner mehr an. Mit Mölln und Solingen natürlich, aber Rostock-Lichtenhagen war so für uns die eigentliche Zäsur. Und Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda können wir nicht ohne die sogenannte GastarbeiterInnen-Geschichte sehen. Die GastarbeiterInnen-Geschichte können wir nicht ohne Ende des Weltkrieges sehen. Und diese Linie hat Esther gezogen. Darum finde ich das auch sehr spannend für dieses Gespräch. Darum auch dieses Bild.
Ja, super. Vielen Dank. Kannst du kurz erzählen für unseren Publikum, wer Esther überhaupt ist? Und vielleicht noch ein bisschen besser erklären, was das Bild so. Seid ihr beide vor dem von dem Kölner Dom, aber gibt's noch was zu sehen?
Esther Bejerano ist eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchester Auschwitz. Sie ist leider im Juli 2021 von uns gegangen. Wie gesagt, sie war im Mädchenorchester und hat dann in den 70ern begonnen, politische Arbeit zu leisten. War Ehrenvorsitzende des Auschwitz-Komitees in Deutschland, war in der VVN, hat sich gegen Ungerechtigkeit eingesetzt, ist an Schulen gegangen. Und im Jahr 2007 habe ich dann das Angebot bekommen, ein Projekt durchzuführen, wo wir Erinnerungsarbeit mit Jugendkultur verbinden. Und in dem Rahmen habe ich Esther kennengelernt. Und wir haben dann 13 Jahre lang, also wir wollten erst nur ein Projekt starten. Daraus wurde dann eine Band und dann eine Familie. Und wir sind 14 Jahre durch die ganze Welt getourt, haben in knapp 14 Jahren über 1000 Konzerte, also fast 1000 Konzerte. Jetzt sind wir bei über 1000 Konzerten gegeben. Und es ging immer um Menschlichkeit und die Hoffnung. Ja, es passiert Grausames, aber wir müssen zusammenstehen und zusammen kämpfen im positiven Sinne, um etwas zu verändern. Und dieses Bild war die erste Veranstaltung von Esther und von mir. Und am nächsten Tag habe ich mit ihr eine Köln-Tour gemacht. Wir sind durch Köln spazieren gegangen und wir sitzen in einem Café genau vor dem Kölner Dom. Und es ist irgendwie, das passt genau zu unserer Geschichte. Es war nichts geplant, aber es ist so ein Bild. Es sieht aus, als ob es ein Plakat wäre, als ob es mit Photoshop gemacht worden wäre. Dem ist aber nicht so, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja, eine sehr schöne Geschichte, eine sehr ermutigende und empowernde Geschichte. Die Erinnerung an rechte Gewalt, Johann. Ich kann mich selber sehr gut erinnern an die Fernsehbilder. Ich war damals 10 Jahre alt, 1992, und mit meinen Eltern vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen aus Polen. Und ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch hier bleiben können. Aber kommen wir dazu, wie Deutschland insgesamt damit umgeht, mit der Erinnerung an Rostock-Lichtenhagen. Wie sieht die kollektive Erinnerung in Deutschland daran aus und welche Rolle spielt möglicherweise auch das Dokumentationszentrum Lichtenhagen in Gedächtnis, wo du arbeitest?
Ja, lasst uns vielleicht noch kurz im Jahr 1992 bleiben, weil ich glaube, es ist wichtig, sich bei dieser Frage nach Erinnerung auch die unmittelbare Folgezeit anzuschauen. Und da war es eben nicht so, dass das Pogrom in Lichtenhagen trotz dieser deutschlandweiten und auch weltweiten Medienaufmerksamkeit, die es gab, zu einem besseren Schutz oder Unterstützung für Betroffene von Rassismus und rechter Gewalt geführt hat. Im Gegenteil, Betroffene des Pogroms wurden abgeschoben, mussten im Fall der vietnamesischen Betroffenen jahrelang für ihr Bleiberecht kämpfen. Es gab nach dem Pogrom in Lichtenhagen, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in vielen anderen Teilen Deutschlands eine unglaubliche Eskalation von rechter Gewalt. Und es hat bis heute keine angemessene juristische Aufarbeitung des Pogroms gegeben. Trotz dieser, ich würde sagen, in der unmittelbaren Folgezeit, ja, verfehlten politischen und juristischen Aufarbeitung, hat es aber auch in den ersten 10 Jahren kein staatliches Gedenken oder staatliche Erinnerung in Rostock gegeben. Erinnerung und Gedenken wurde von aktivistischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen gestaltet. Und erst 2002 gab es die erste Gedenkveranstaltung der Stadt Rostock, bei der sich auch das erste und bisher einzige Mal ein Oberbürgermeister der Stadt Rostock bei einem Betroffenen entschuldigt hat. Die nächste staatliche Gedenkveranstaltung kam dann 2012. Damals gab es ja in der ganzen Stadt ein sehr vielfältiges Gedenkprogramm und aber auch große Konflikte darum, wie das Gedenken in Rostock gestaltet werden soll. Wichtig ist dazu zu sagen, Kudlow hatte gerade schon darüber gesprochen, 2011 die Selbstenttarnung des NSU, mit der dann rauskommt, auch der Mord an Mehmet Turgut im Februar 2004 in Rostock war Teil der Mordserie des NSU. Und diese Selbstenttarnung hatte in Rostock schon 2011 eine Debatte darüber angestoßen, wie dieser Tradition der rechten Gewalt in Rostock eigentlich gedacht werden soll. Und diese Debatte, die schon lief, dann das Gedenken an das Pogrom in Lichtenhagen 2012, die hat in Rostock dazu geführt, dass sich Gedenken tatsächlich nochmal grundlegend verändert hat und es lokalpolitische Prozesse darum gegeben hat. Es wurde ein städtisches Gremium eingerichtet, die AG Gedenken, um diese Fragen zu diskutieren. Es wurde ein Kunstwettbewerb ausgeschrieben, aus dem heraus 6 dezentrale Denkmäler in Rostock hervorgegangen sind. Und es wurde das Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis, also das Projekt, in dem ich jetzt auch arbeite, eingerichtet. Also 2012 die 20. Jahrestage, dieses konflikthafte Gedenken, dann 2015 die Einrichtung des Dokumentationszentrums und 2017 die Einweihung der dezentralen Denkmäler. Also man könnte fast sagen, so ein Prozess der Institutionalisierung auch von Gedenken, der da stattgefunden hat.
Mhm. Vielen Dank für diesen Überblick auch, wie halt sich kollektive Erinnerung formiert. Ne? Das ist immer alles anderes als ein statisches Prozess, sondern genau, es ist ein Prozess. Und kannst du aber uns vielleicht ein bisschen konkreter erzählen, was ihr eigentlich im Dokumentationszentrum macht? So wie können wir uns eure Arbeit vorstellen? Ich habe auf eurer Webseite gelesen, die Stichworte Aufarbeitung oder auch nachhaltigen Gedenken, ein Stichwort, das ich sehr schön fand. Aber genau, was bedeutet das? Was ist eigentlich eure Arbeit?
Das Dokumentationszentrum gibt es jetzt seit 2015, aber auch schon davor haben bei uns viele KollegInnen aus unserem Trägerverein Soziale Bildung zum Pogrom in Lichtenhagen gearbeitet, zum Beispiel Projekttage angeboten oder Veranstaltungen organisiert. Und diese Arbeit wurde dann ab 2015 fortgesetzt und professionalisiert. Wir bieten jetzt zum Beispiel Bildungsveranstaltungen für Rostocker Schulklassen, aber auch für Gruppen aus ganz Deutschland an. Wir haben ein Archiv, in dem wir Zeitzeugeninterviews, Zeitungsartikel, Zeitdokumente zum Pogrom in Lichtenhagen sammeln. Und wir beraten und vernetzen AktivistInnen, ForscherInnen, JournalistInnen, die zum Pogrom in Lichtenhagen arbeiten wollen. Seit 2022 ist einer der Schwerpunkte unserer Arbeit außerdem die Zusammenarbeit mit Betroffenen des Pogroms aus rumänischen Romja-Communities. Die haben einen großen Teil der angegriffenen Asylsuchenden ausgemacht und sind dann größtenteils nach dem Pogrom aber abgeschoben worden oder haben Deutschland verlassen, um rechter Gewalt, den systematisch verschlechterten Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften oder auch einfach Abschiebung zu entgehen. Und die Stimmen von diesen betroffenen Romja haben dann im lokalen Gedenken eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Diese Frage, was ist denn mit den Asylsuchenden, die damals angegriffen wurden, die wurde nur total selten gestellt. Und jetzt gibt es durch Recherchen, die wir gemeinsam mit Romja-Organisationen aus Deutschland und Rumänien gemacht haben, seit 2022 wieder Kontakte. Es gab 2023 den ersten Besuch von Betroffenen aus Rumänien in Rostock. Und jetzt geht es mittlerweile auch viel darum, was sind eigentlich die politischen Forderungen der Betroffenen in Rumänien? Was können wir tun, um die Situation der Betroffenen in Rumänien zu stärken und sie zu unterstützen? Und das ist mittlerweile auch ein großer Teil unserer Projektarbeit.
Ja, vielen Dank. Jetzt verstehe ich auch noch besser den Zitat, das du mitgebracht hast, das wahrscheinlich auch aus dieser ganzen Arbeit kommt.
Kommen wir nochmal zu dir, Gutlu. Der Anschlag in der Kölner Kolbstraße ist nicht so lange her wie Rostock-Lichtenhagen. Wie ist die Stadt Köln das Ganze angegangen? Also eigentlich nochmal dieselbe Frage an dich. Wann hat da so die Erinnerungsarbeit angefangen? War das auch ein Prozess wie in Rostock? Und welche Rolle spielt ihr dabei? Also Herkes in Meidani. Vielleicht könntest du uns auch nochmal ein bisschen erklären, erstmal, wie man das so richtig ausspricht und auch, was ihr so genau macht.
Also es wird ausgesprochen Herkesin Meydanı. Das I am Ende ist hat keinen Punkt, also es ist ein Glottalstopp. Ich muss ausholen, aber ich fange erstmal damit an. Ich glaube, 2017 war sowohl für Köln als auch für die Erinnerungsarbeit und politische Arbeit in ganz Deutschland ein wichtiger Jahr, weil da war ja auch das Tribunal in Köln im Schauspiel. Eine gesellschaftliche Anklage der Behörden und PolitikerInnen für ihr Versagen, für ihr Wegschauen, ja zum Teil auch fürs Unterstützen. Und die damalige Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel wurde auch angeklagt, weil sie ihr Versprechen der vollkommenen Aufklärung in Bezug auf den NSU nicht eingehalten hat. Ich meine das auch mit aus tiefstem Herzen. Und ich glaube, als Frau Merkel es gesagt hat, dass es die geben wird, hat sie wirklich dran geglaubt. Zwei Wochen später hat dann der damalige Innenminister Friedrich gesagt, wenn wir alles aufdecken würden, würde es an den Grundsäulen unserer Demokratie rütteln. Und unter dem Aspekt können wir den NSU sehen. Also 2004, ich gehe jetzt mal von der Kolbstraße aus, passiert dieser Anschlag, es dauert nicht anderthalb Stunden und die Straße wird beschuldigt, die Menschen auf der Straße, die Geschäftsleute. Plötzlich waren wir alles Kriminelle, Schutzgeld, Drogen, Prostitution. Aber diese Diskussion gab es ja schon vorher. Genauso auch wieder wie in Rostock-Lichtenhagen. Es gibt immer eine politische Propaganda, bevor sich dann Nazis erkoren fühlen, zu handeln. Und das war auf der Kolbstraße so. Und dann explodiert die Bombe und ich zitiere gerne Arif Sadic, einer der Betroffenen, der Polizei gesagt hat, am dritten Tag nach dem Anschlag, wir brauchen das Ganze nicht in die Länge zu ziehen. Das können nur Menschen sein, die keine Ausländer in diesem Land haben wollen. Und der Polizist, der ihn befragt, bringt ihn zum Schweigen. Und dieses Bild, dieser Vorfall beschreibt die 7 Jahre oder bei einigen noch länger, überlegt mal, Enver Şimşek wurde 2000 in Nürnberg ermordet, 11 Jahre handeln die Behörden unter dem Aspekt, alle, die sagen, es könnten Nazis sein, werden zum Schweigen gebracht. Und es werden Geschichten erfunden von der Polizei über Verhältnisse, also sexuelles Verhältnis von einem Betroffenen Mehmet Kubaşık mit einer Frau und die Frau, Elif Abla, hätte ihn deswegen erschossen, auch bewusst. Und 2011 kommt dann raus, es waren Nazis. Also das, was die Menschen jahrelang gesagt haben, kommt raus und ist die Wahrheit.
Ich will nochmal eine ganz kleine Klammer setzen. Ich erinnere mich an Schlagzeilen aus dem Spiegel damals. Da war von Dönermorden die Rede.
Ja. Auf die Medien wollte ich gleich. Ich meine, das war ja alles in einem Bild. Dönermorde, Soko Bosporus. Aber es war ja auch noch, es war ja erst die Soko Halbmond. Dann wurde leider Theodoros Bulgaridis in München neben einer Polizeiwache erschossen. Dann haben sie gesagt, oh, Halbmond stimmt ja nicht mehr. Aber dann sagen wir Bosporus, weil die Griechen waren ja auch irgendwann mal am Bosporus. Also so sind die vorgegangen.
Kreativ.
Ja, und dann haben wir, als wir das 2011 erfahren haben, haben dann viele politische Aktivisten und Aktivisten gesagt, wir müssen was tun und wir müssen durch die Kolbstraße gehen. Dann hat die Straße aber gesagt, ey, was soll das? Warum redet ihr nicht mit uns? Und wir haben dann das Dostuk Sinemasse, Kino der Freundschaft, eine Filmreihe, wo wir unter anderem auch den Film Rostock-Lichtenhagen gezeigt haben. Und nach den Filmen haben wir dann immer, dank Mithat Özdemir, dem damaligen Vorsitzenden der IG Kolbstraße, Betroffene reden lassen. Prämisse war, niemand fragt was, niemand mischt sich ein. Die Zuschauer dieser Reihe haben dann gemeinsam mit uns Kolbstraße ist überall gegründet. Und das Ziel war es, die Menschen nach München zu begleiten, also zum Prozess, wenn die Menschen der Kolbstraße reden. Dann war ja auch 2012 die Idee der Stadt Köln, wir werden ein Mahnmal gründen. Da haben sie auch am Anfang alles richtig gemacht. Aber wir haben jetzt das Jahr 2025 und aufgrund von Finanzen, aufgrund von Bauanträgen, aufgrund, Zitat eines Politikers der Stadt Köln, weil die Türken ja immer eine Extrawurst wollen. Und die Extrawurst ist, dass sie möchten, dass das Mahnmal an die Kolbstraße kommt. Dann steht das Mahnmal immer noch nicht. Und darum haben wir dann irgendwann gesagt, wir gründen Herkesimedane als Teilgruppe, auch nach dem Tribunal, die sich vor allem auf das Mahnmal konzentriert. Aber unsere Erinnerungsarbeit geht weiter. Wir betreuen Menschen. Wir treffen uns auch so, dass Erinnerungen und gemeinsame politische Arbeit ist ja nicht nur von Aktion zu springen, sondern auch mal einen Kaffee gemeinsam zu trinken und fragen, ja, wie geht's dir eigentlich? Und das versuchen wir als Herkesimedane zu schaffen.
Und wie soll diese Mahnmal eigentlich aussehen für euch? Was für ein Mahnmal wünscht ihr euch? Kannst du das beschreiben?
Also ja, das kann ich, denn es gab eine Ausschreibung und der Künstler Ulf Arminde aus Berlin hat die Ausschreibung gewonnen. Und die Idee ist die, der Grundriss des Friseurs damals wird der Sockel des Mahnmals und wird an die Ecke Kolbstraße, also direkt an die Einfahrt von der Kolbstraße getragen, mit einem kleinen Platz drumherum. Und es wird ein multimediales Mahnmal, also stetig lebendiges. Wir haben Interviews geführt mit Betroffenen, mit Jugendlichen, Aktionen und die werden alle als Videos projiziert. Es wird dafür dann auch ein Kuratorium geben, das sich die Videos anschaut. Menschen können sich Videos, Berichte runterladen, aber können auch einreichen, sodass das immer in Bewegung bleibt. Im besten Fall wird es auch noch einen Raum geben. Und warum? Das ist für mich das Wichtigste. Jetzt ganz ehrlich, das Mahnmal, der Entwurf ist wunderschön und der darf auch nicht anders sein. Aber viel wichtiger ist, die Menschen werden auf diesen Platz gehen, werden dieses Mahnmal sehen und werden wissen, was damals passiert ist. Beim Kaffeetrinken auf dem Platz, gehen auf die Straße und sehen die Kolbstraße. Sehen diese Menschen und werden dann fühlen, Nazis haben es nicht geschafft, die Medien haben es nicht geschafft mit ihren Propaganda und mit ihren Dönermorden, die Behörden haben es nicht geschafft, wir sind immer noch da. Und das ist die Zukunft. Und darum muss der Platz eben an die Kolbstraße und so sollte das Mahnmal aussehen. Dieses Gefühl von Mahnmal sollte da sein, egal mit welchem Gebäude.
Ich finde es so krass, Clara, wenn wir die Geschichten von Kudle und Johann hören, egal womit wir uns beschäftigen, weil wir erinnern, man hat irgendwie so dieses Narrativ, das gesamtdeutsche Narrativ, Deutschland ist so Erinnerungsweltmeister und so total weit vorne in der Gedenk- und Erinnerungskultur und wir sind uns unserer Geschichte bewusst und ein Vorbild in der Welt und so. Und immer wieder muss ich feststellen, das ist alles Quatsch. Ne? Also wenn die Initiativen von unten nicht kommen, wenn Betroffene nicht kommen, jahrelang, 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20 Jahre, und sich nicht abarbeiten, immer wieder Schikane von Seiten der Behörden, der Sicherheitsbehörden, der Stadtverwaltung, des Bürgermeisters, der Politik, nur auf massiven Druck und wenn die Betroffenen und politischen Initiativen sich sozusagen nicht standhaft bleiben, dann passiert einfach nichts.
Ja, und das betrifft wirklich auch alle Themen der Erinnerungskultur, bis wenn wir, die wir besprochen haben. Ne?
Ja, wir haben über Poraimos gesprochen, wir haben darüber darüber gesprochen, dass in Neuengamme die Mittel fehlen. Wir hören Rostock-Lichtenhagen, Köln. Das ist ja Westdeutschland, Ostdeutschland ist, ne? Die werden von unterschiedlichen Parteien regiert. Es ist halt einfach everywhere the same.
Aber die Erinnerungen kommen von unten, was ist auch eine schöne lebendige Botschaft, ne?
Aber traurig. Es gibt allerdings, und da wollen wir natürlich gerne wissen, was ihr dazu sagt, von Seiten der Bundesregierung auch sehr konkrete Pläne für einen Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum für die Opfer des NSU-Terrors. Sitz der Stiftung soll in Berlin sein und ein Dokumentationszentrum soll es in Chemnitz geben. Mitinitiiert ist das Ganze von der Bundeszentrale für politische Bildung und ich habe vorab im vergangenen Jahr schon mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, mit Thomas Krüger, darüber gesprochen und er hat mir Näheres von dem Projekt erzählt.
Und wir sind deshalb zu dem Ergebnis gekommen, dass neben einem zentralen Ort eben die dezentralen Orte in der Nähe der Angehörigen der Familien einen wichtigen Baustein bilden und auch die zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem NSU-Komplex gewürdigt werden, beispielsweise in Chemnitz. Und wir sind in ständigem Austausch mit den Angehörigen der Opfer, haben auch nochmal uns Feedback eingeholt von den Angehörigen. Auf diese Art und Weise hoffen wir, Vertrauen zu wecken und gemeinsam diesen Weg des Dokumentationszentrums zu gehen.
Ja, Krüger spricht von einem politischen Bildungsangebot für junge Menschen auch vor allem, damit die wissen, was eigentlich passiert ist, wo Vergangenheit auf die Gegenwart und auch die Zukunft wirken kann.
All das, was beim NSU passiert ist, all das, was in der Geschichte des Rechtsterrorismus passiert ist, ist ja immer noch nicht zu Ende. Die Attentate in Halle und in Hanau gehören genauso zu dieser Entwicklung dazu. Insofern ist dieses Dokumentationszentrums, wenn man so will, ein unabgeschlossenes Projekt, um eben Rassismus und Antisemitismus, jede Form von Menschenverachtung auch in der Zukunft zu ächten. Ja, eine Gesellschaft anzuregen, die diesen mörderischen Taten die Stirn bietet und die Demokratie verteidigt.
Was haltet ihr eigentlich von diesem geplanten Zentrum? Habt ihr davon gehört? Wird das debattiert? Ist das eine... Genau, wie wird das eigentlich, diesen Zentrum dann sich daran einwirken, auf dieser Erinnerung an die rechte Gewalt, die ja bis jetzt halt von sehr vielen Lokalinitiativen getragen wird.
Und noch eine Frage dazu, Kutlu, er sagt ja, wir sind in engem Kontakt gewesen mit den betroffenen Familien. Kannst du das bestätigen? Also vielleicht diese beiden Fragen.
Das stimmt tatsächlich, vor allem in Bezug auf Chemnitz. Die fahren auch ständig hin, also die Betroffenen, zu denen ich engen Kontakt habe, da weiß ich, dass sie sehr oft nach Chemnitz gefahren sind oder immer noch fahren und auch ein miteinander im Austausch sind. Ich weiß, dass Gamze Kubaschik zum Beispiel, Tochter von Mehmet Kubaschik, dem Betroffenen aus Dortmund, da sehr aktiv dabei ist. Deswegen, das kann ich so von meinem Wissensstand her bestätigen. Ja.
Okay, also es passiert was. Und was haltet ihr von diesem Zentrum?
Erstmal finde ich es gut, dass sowas passiert. Es gibt immer Kritik, wenn Menschen aktiv sind oder produktiv sind, die werde ich aber tatsächlich nicht öffentlich machen, sondern mit den Menschen dann auch reden, weil es nur fair ist. Aber solange die Betroffenen damit glücklich sind, und darum geht es, geht gar nicht um meinen aktivistischen Blick darauf oder politischen Blick darauf, wenn die Betroffenen sagen, ja, das repräsentiert uns oder wir haben mitgeplant und wir haben da mitbestimmen können und wir sind zufrieden, dann gehen wir, auch wenn ich eigentlich Betroffener der Kolbstraße bin, aber niemals so wie die tatsächlichen Betroffenen, dann gehe ich einen Schritt zurück und sage, okay, dann unterstütze ich das, weil es euch gerade, hört sich jetzt so platt an, aber glücklich macht. Es macht sie auch glücklich, weil es war ständig ein Auf und Ab. Immer Hoffnung, dann ist runter, dann wird die Hoffnung kaputt gemacht beim Prozess in München beim NSU, bei den Ermittlungen, bei der Reaktion danach. Ich weiß ja auch, wer sich da einsetzt, auch auf behördlicher Seite und Institutionsseite. Und das sind Menschen, die aufrichtig sind und sich dafür einsetzen und schon jahrelang auch dabei sind. Deswegen, also ich finde es
Daumen hoch, findest du gut. Und Johann?
Ich glaube, es ist wichtig, über diese bundesweiten Leuchtturmprojekte die lokalen Auseinandersetzungen nicht zu vergessen. Und ich kann das nur hier für Rostock beschreiben. In Rostock ist es so, dass die Familie Thurgut seit der Selbstenttarnung, seit 2011, die Umbenennung des Neu-Dürkower Wegs, in dem Mehmet Thurgut erschossen wurde, in Mehmet Thurgut Weg fordert. Das ist ein ganz kleiner Weg mit wenigen AnwohnerInnen, wenige hundert Meter lang. Also es sollte eigentlich ein leichtes sein, den umzubenennen. Und trotzdem ist in die Stadt Rostock jetzt seit über einem Jahrzehnt nicht nachgekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, über so große Projekte eben diese lokalen Forderungen, die Forderungen der Betroffenen, die in vielen Fällen einfach noch nicht erfüllt sind, die nicht zu vergessen.
Wir kommen auch gleich danach auch zu sprechen über halt die, wie sich eigentlich die Betroffenen in diesen Erinnerungen repräsentiert fühlen und wie sie mitgestalten. Dennoch vielleicht erstmal auch einen Schritt zurück zu diesem Begriff überhaupt oder diesen Wort Erinnerung, die wir die ganze Zeit hier verwenden, vom Beginn, also sowieso in der Reihe, aber auch in dieser Folge. Und Erinnerung vermittelt irgendwie aber das Gefühl, dass die Geschichten, an die es erinnert wird, auch irgendwie abgeschlossene Prozesse sind, obwohl sie auch in der Gegenwart sehr lebendig sein können, zum Beispiel als Trauma der Betroffenen, aber auch durch Denkmäler, Jahrestagen, Dokumentationszentren und so weiter. Nun haben wir es im Fall der rechter Gewalt mit einem Prozess zu tun, der sich alles anderes als abgeschlossen anfühlt. Sowohl weil wir über eine Vergangenheit sprechen, die noch gar nicht so lange zurückliegt und die sich in der Gegenwart jederzeit wiederholen konnte, beziehungsweise große Kontinuitäten hat mit der Gegenwart. Aber auch weil, und das habt ihr auch schon gesagt, so die juristische Aufklärung und Strafverfolgung eigentlich entweder nicht ausreichend stattgefunden hat oder gar nicht abgeschlossen ist und noch offen. Was bedeutet dann überhaupt Erinnerung in diesem Kontext? So ist Erinnerung überhaupt der richtige Begriff für eure Arbeit und für eure Ziele?
Ich glaube, dass es bei all den Themen, die ihr bisher auch im Podcast behandelt habt, wichtig ist zu sehen, dass ja keins dieser Themen abgeschlossen ist und einfach als so ein Gegenstand in der Vergangenheit liegt. Also das gilt ja sowohl für den Kolonialismus als auch den Nationalsozialismus oder die DDR-Geschichte. Und in Bezug auf Erinnerung an Rassismus und rechte Gewalt heißt es, glaube ich, diese rechten Gewalttaten im Kontext mit anderen Themen zu sehen. Und das ist ja auch das, was Marian Dumitru in dem Zitat sagt. Also wenn wir uns das Pogrom in Lichtenhagen anschauen, dann müssen wir uns sowohl die Verfolgung von Romja im Zweiten Weltkrieg anschauen, wir müssen uns aber auch die Situation von Romja in der Gegenwart anschauen. Und ich glaube, Erinnerung ist dann der richtige Begriff, wenn Erinnerung nicht bedeutet, historische Ereignisse als abgeschlossen zu sehen, sondern immer in ihren Verknüpfungen in Geschichte und Gegenwart.
Ja, und vor allem finde ich, wenn du Erinnerung sagst, dann ist es abgeschlossen. Also wenn du es so phonetisch und sprachlich. Aber wenn du das Erinnern sagst, dann ist es ein Prozess. Und da sind wir gerade. Ich sehe das genauso wie Johann. Und ich bin der Meinung, dass kein Prozess oder kein Vorfall abgeschlossen ist. Wir sagen ja immer, im Fall vom NSU gibt es noch Fragen, Halle, Hanau, München, so viele Fragen, aber die haben wir doch immer noch, auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg oder was danach passiert ist. Und wenn Esther Bejerano gesagt hat, darum auch danke für die Verbindung, Johann, das kann ich dann auch gerne übernehmen, dann hätte ja Esther nicht erinnern müssen. Hätte es damals den Film Holocaust nicht gegeben. Mhm. Und zum ersten Mal die Gräueltaten durch einen amerikanischen Film, der um fast Mitternacht gelaufen ist.
In den 70er Jahren.
Ja, 79. Ich war noch klein und es war ein Wochenende und ich habe nur diese Flammen gesehen. Ich kann mich an diese Flammen erinnern und mein Vater hat mich ins Bett geschickt. Dann hätte es ja nicht die Menschen oder die Überlebenden geben müssen, die ständig weiter erinnern, was passiert ist. Und dass das de facto sagt, Esther auch, eine richtige Entnazifizierung gab es in Deutschland nicht. Und das sind ja so die Erbschaften, die wir jetzt immer noch weiter durch die Strukturen in Behörden, durch das Denken. Und was worum es vor allem immer geht, meiner Meinung nach, ist auch das Schweigen der breiten Gesellschaft, das ja niemand akzeptiert. Und da müssen wir uns ja auch fragen, auch viele aktivistische Gruppen fragen sich ja heute noch, warum haben wir gar nichts gemerkt? Nur mal als Beispiel, ich habe auf der Kolbstraße gewohnt, das war ein Freund, der Friseur, Özcan Abi ist ein Freund von mir, aber dann haben wir mal laut geschrien, es können nur Nazis gewesen sein, dann ging das Leben für uns weiter. Und erst 2011 sind wir wie von einem Lastwagen überfahren, dann krass, all das, was sie damals gesagt haben, stimmt, es ist sogar noch schlimmer. Und darum kann es gar keinen Abschluss von Erinnern geben. Weil jeder Fall auch für sich spezifisch nochmal anders ist. Und es ist ein Unding, dass es keine Mehmet Turgut-Straße gibt. Es ist genauso ein Unding, dass der Vater von Halit Yozgat, dem ermordeten Jungen in Kassel, jahrelang brüllt, mein Sohn ist auf der holländischen Straße geboren. Er ist dort, hat dort gelebt und ist dort gestorben. Und die holländische Straße muss in Halitstraße umgewandelt werden. Und sie geben ihm einfach einen Platz, ohne mit ihm geredet zu haben. Nun kann man sagen, ja, die hat doch einen Platz. Genau das ist ja auch die Herangehensweise. Und andersrum, es geht ja. Walter Lübcke war auch ein Opfer eines Rassisten und eines Faschisten. Und es hat nicht einen Monat gedauert und es gab die Walter-Lübcke-Schule. Richtig. Ist genau richtig. Aber es gibt immer noch keine Halit-Yozgat-Schule in Kassel. Und darum, solche Dinge erinnern. Schulbücher, Plätze, Gebäude, die so heißen, erinnern, sind auch Erinnerungen. Und darum wird es nie, auch durch ein Dokumentationszentrum, werden wir das nicht abschließen können.
Das finde ich sehr wichtig, die Idee des Erinnerns als etwas immer offen und das... Keine von diesen Themen, die wir hier betrachten, liegen einfach in der Vergangenheit. Und genau deswegen reden wir auch darüber, absolut. Und was ich auch kurz anmerken wollte, ihr habt das schon ein paar Mal genannt, die Frage der Straßenumbenennung. Und das finde ich auch so interessant. Das hatten wir auf jeden Fall in der Folge zur Erinnerung an Kolonialismus als eine sehr wichtige Praktik, ne? Irgendwie das Erinnern dessen. Und hier auch in total einem anderen Kontext. Aber wie halt wichtig ist auch in diesem bestimmte Praktiken des Erinnerungs zirkulieren und im öffentlichen Raum sichtbar werden. Aber ich gebe dir das Wort, Lukas.
Ja, total. Du hast total recht. Es gibt ja auch eine neue Studie jetzt gerade dazu, nach welchen Namen eigentlich die meisten deutschen Schulen benannt sind. 1 und 2 sind Pestalozzi und Montessori. Aber danach kommen ja auch Schulen wie zum Beispiel Geschwister-Scholl-Schule, Karl von Ossetzky und so weiter. Also der Punkt mit den Schulen, den Kutlu genannt hat, der ist wirklich wichtig auch, weil so eine Schule ist dann jahrzehntelang in einem Bezirk oder in einer Kleinstadt und trägt diesen Namen. Und allein durch den Namen müssen die Menschen sich damit beschäftigen. Genau wie bei einer Straße, bei einer Schule vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber sind wir eigentlich schon bei dem richtigen Thema, wenn es eben um die Perspektive der Communities geht, auch so ein bisschen diese Erinnerung sichtbar zu machen. Welche Probleme seht ihr da? Welchen Problemen begegnet ihr da? Also eigentlich sind wir schon mittendrin im Thema. Also um Repräsentation. Vielleicht gibt es da noch was ihr nicht gesagt habt bisher.
Ich glaube, wir haben auf aktivistischer Seite, aber auch auf gesellschaftlicher Seite, hat es eine Entwicklung gegeben. Wie erinnern geformt wird. Also dass jetzt nicht irgendwelche aktivistischen Gruppen alleine eine Aktion starten, was ja auch berechtigt wäre, aber vor allem eben auch im Austausch mit Betroffenen sind. Ich glaube, das kommt wieder von unten, von der aktivistischen Seite, dass sie viel mehr mit einbezogen werden und auch nicht nur eine Veranstaltung, wo dann eine Betroffene oder ein Betroffener kommt. Das ist Kurt Nürzer werden Betroffener der Kolbstraße. Ich sage jetzt meinen Namen, um nicht anderen Namen zu nennen. Und dann gehe ich und dann hält irgendjemand eine Rede. So, also da haben wir schon, das fing vor allem dann auch mit dem Tribunal 2017 an, im Kölner Schauspiel. Und da haben wir viel gelernt. Aber auch gegen Begrifflichkeiten wie Dönermorde. Schau mal nach, in Hanau in der Nacht, ich glaube es war die Süddeutsche, ich bin mir aber nicht sicher, hat sofort Shisha-Morde geschrieben und es gab sofort auch einen Aufschrei, einen Shitstorm und sie mussten es wieder runternehmen. Also das sind die Positiven. Es wurde ja auch ein bisschen was erreicht und es hat sich auch was entwickelt.
Also die Sensibilität ist spürbar, ja. Die sprachliche Sensibilität im Diskurs hat schon einen Schritt nach vorne gemacht.
Sprachlich, aber auch, aber auch inhaltlich bei Veranstaltungen hat sich einiges getan.
Ja, diese Entwicklung, Kutlu, die du beschreibst, die ist in Rostock auch auf jeden Fall angekommen. Also wenn man sich das Gedenken 2012 anschaut, da haben die Perspektiven der Betroffenen des Pogroms sowohl beim staatlichen Gedenken, aber auch bei der antirassistischen Demonstration so gut wie keine Rolle gespielt. Und das war 2022 völlig anders. Also gerade in Bezug auf die Betroffenen in Rumänien erfahren wir gerade sehr viel Interesse aus Rostock, aber auch aus anderen Städten und durchaus auch symbolische Anerkennung. Und das ist natürlich zurückzuführen auf die Arbeit, Kutlu, die ihr in Köln gemacht habt, die ihr mit den Tribunalen gemacht habt und die aber auch die Betroffenen und Aktivistinnen in Halle und Hanau und in vielen anderen Städten gemacht haben. Das hat hier in Rostock einfach total viel verändert. Und gleichzeitig ist das hier aber auch gerade an einem spannenden Punkt, weil was wir wahrnehmen, ist diese symbolische Anerkennung. Betroffene werden ins Rostocker Rathaus eingeladen, können die Bürgermeisterin treffen, bei Veranstaltungen sprechen. Aber bisher hat sich diese symbolische Anerkennung irgendwie nicht in materielle Unterstützung niedergeschlagen. Also es hat immer noch keine Entschädigungszahlung oder Angebote von materieller Unterstützung gegeben. Und das ist ja auch das, was Max Czollek zum Beispiel beschreibt, dass da sowas auseinandergeht. Also gleichzeitig so eine Erinnerung, die vor allem auf einer symbolischer Ebene stattfindet, die aber nicht mit Angeboten materieller Unterstützung oder materieller Veränderung einhergeht.
Und direkt daran anzulegen, und das ist auch die Krux in unserer Arbeit. Wenn ich jetzt als Aktivist rede, sage ich, wir haben schon was erreicht. Die Betroffenen fragen zu Recht, was haben wir erreicht? Die haben das Gefühl, und das ist nicht nur ein Gefühl zum Teil, dass eben nicht so viel erreicht wurde, weil Dinge wie wirkliche Aufklärung, weil die wollen nicht nur hören, dass es Beate Zschäpe und die beiden Uwes waren, sondern die wollen wissen, wie kann es sein, dass 32 V-Personen um die gearbeitet haben und sie nichts gesehen haben. Sie fragen sich, wie kann ein Video aufgenommen werden an der Ostsee, wo Beate Zschäpe zu sehen ist, und die sagen, wir wussten nicht, wo sie sind. Wann werden wir dafür entschädigt, was uns seelisch, aber auch finanziell passiert ist? Ich meine, die Kolbstraße ist eine Geschäftsstraße. Und 3-4 Jahre ist niemand mehr dahin gegangen. Menschen haben gekündigt. Es haben sich Menschen, also eine Person hat sich das Leben genommen, weil er schon vorher psychische Probleme hatte, und durch den Bombenanschlag ist das nochmal stärker geworden und hat sich das Leben genommen. Also das sind so Dinge, dann so die Diskrepanz, also keine Diskrepanz, aber was haben wir wirklich erreicht für die Betroffenen? Oder da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so.
Ja, was ist, wenn wir dann halt die Frage stellen auf der gegenseitigen Perspektive? Und zwar, ihr habt gesagt, was die Betroffenen angeht, sind Schritte nach vorne gemacht, aber nur in bestimmte Richtungen vielleicht, die halt wir symbolisch nennen können. Was ist in der anderen Richtung? Und zwar mit der Präsenz von der Erinnerung an rechter Gewalt in der restlichen deutschen Gesellschaft, die jetzt nicht direkt betroffen wurde oder die nicht direkt als AktivistInnen irgendwie in diesen Themen involviert ist. Wie präsent ist das Thema in der deutschen Erinnerung? Und zwar einmal auf die lokale Ebene, zum Beispiel in Rostock und in Köln, sowie wie sichtbar ist überhaupt für die Kölner und Rostocker Gesellschaft das Thema des Pogroms 92 oder der Bombenanschlägen? Und wie wiederum ist das präsent in einer größeren Gesellschaft, nicht nur auf der lokalen Ebene, aber generell in Deutschland? Ich würde auch vielleicht dir erstmal, Johann, fragen, ich weiß, du hast auch als Historiker zum Thema geschrieben, ich habe in Hand gehabt ein Buch, woran du mitgearbeitet hast, zum Rostock-Lichtenhagen, mit dem Titel Kulturen des Verdrängens und Erinnerns, was schon auch viel sagt als Titel.
Ja, vielleicht lokal begonnen in Rostock gibt es ganz vielfältige Erinnerungen, Verdrängungen, Bezugnahmen auf das Pogrom in Lichtenhagen. Es gibt in der Generation der Jugendlichen häufig nur ein ganz verschwommenes Wissen zum Pogrom, ein Wissen von, da in Lichtenhagen, da war irgendwas, das geht dann aber nicht darüber hinaus. Wir hören teilweise von RostockerInnen die gleichen Schuldabwehrerzählungen, die gleichen rassistischen Erzählungen über die Betroffenen, die es auch schon 92 gab. Da hat man manchmal so den Eindruck, es hat sich gar nichts geändert. Und gleichzeitig nehmen wir hier aber auch wahr, dass es im Zivilgesellschaft und im Aktivismus und mittlerweile auch in der städtischen Politik und der Stadtverwaltung Engagierte gibt, die seit Jahrzehnten zu dem Thema arbeiten. Also das ist so sehr widersprüchlich und komplex. Ich glaube, was man so bundesweit auf jeden Fall festhalten kann, es gibt halt eine ganz klare Aufmerksamkeitskonjunktur. Rostock-Lichtenhagen ist einmal im Jahr bundesweit in den Medien Thema zu den historischen Jahrestagen. Und diese Aufmerksamkeitskonjunktur spitzt sich dann zu den sogenannten runden Jahrestagen alle 10 Jahre zu. Und das ist was zum Beispiel auch die Leute, die in Lichtenhagen wohnen, sehr gut kennen. Also die wissen, alle 10 Jahre kommen die Kamerateams und der Bundespräsident. Da können die so die Uhren nachstellen. Genau. Also es gibt so eine große bundesweite Aufmerksamkeit für dieses Ereignis alle 10 Jahre. Und trotzdem, und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, das zu sehen, ist das Pogrom in Lichtenhagen immer noch sehr schlecht aufgearbeitet. Also wir wissen zum Beispiel, dass mehrere hundert Personen als Asylsuchende im Sonnenblumenhaus angegriffen wurden. Und von denen sind uns vielleicht 20 oder 30 Personen tatsächlich bekannt. Also da fehlt noch total viel Wissen. Und es gibt auch andere Widersprüche. Dieser lokale Diskurs um das Pogrom in Lichtenhagen ist zum Beispiel überhaupt nicht gesichert. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren bei Spielen von Hansa Rostock gesehen, wo es aus der organisierten Fanszene von Hansa Rostock Bezugnahmen, Anspielungen auf das Pogrom in Lichtenhagen gab, die positiv waren und die genutzt wurden, um Fans anderer Fußballvereine zu provozieren und sich selbst so ironisch als rechte Ostdeutsche zu stilisieren. Und diese, ja, so halb ironischen Bezugnahmen auf das Pogrom in Lichtenhagen zeigen, glaube ich, nochmal, wie ungesichert der lokale Diskurs auch ist. Und die dürfen in ihrer Wirkmächtigkeit auch nicht unterschätzt werden, weil was bei Hansa Rostock in der Fanszene im Stadion passiert, hat einen total großen Einfluss auf Rostocker Jugendliche.
Kannst du das nochmal erklären mit diesen Hansa Rostock-Fans?
Genau, konkret ist es so, dass 2022 und 2023 bei Spielen von Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli von Fans aus der organisierten Fanszene von Hansa Rostock immer wieder Anspielungen auf das Pogrom in Lichtenhagen gemacht wurden. Es wurden zum Beispiel Sonnenblumen oder Sonnenblumenkerne mit in den Block gebracht und es gab eine Lichtenhagen-Zaunfahne, die extra so aufgehangen wurde, dass die Fans von St. Pauli die auf jeden Fall sehen können, also an den anderen Ort, wo die sonst nicht hängt. Und das war natürlich alles kein Zufall. Das hat die organisierte Fanszene auch später in ihren eigenen Veröffentlichungen so geschrieben, sondern man hat diese Anspielungen genutzt, um die als links bekannten Fans von St. Pauli zu provozieren. Und das ist natürlich ein Umgang mit einem rassistischen Gewaltereignis, der verharmlosend ist, der die Betroffenen verhöhnt.
Und der gar nicht klar geht.
Okay, es gibt diese Aufmerksamkeit, es gibt auch ein Gedenken, was ein Stück weit institutionalisiert ist in Rostock. Aber das muss alles gar nichts darüber aussagen, wie über das Pogrom in Lichtenhagen im Fußballstadion gesprochen wird.
Ja, danke, dass du es nochmal erklärt hast.
Ich brauche nochmal zu bedenken, es liegen ja auch Jahrzehnte dazwischen. Also Rostock-Lichtenhagen war ein anderes Jahrtausend, das hört sich immer so lustig an, aber es ist nun mal so, aber auch in Köln. Überleg mal, wir sind im Jahr 2025 und wenn ich in eine Schule gehe und über den NSU erzähle, die waren noch nicht auf der Welt.
Ja.
Dadurch, dass es eben meiner Meinung nach keine richtige Auseinandersetzung, hört sich immer so falsch an, aber es gibt wirklich keine tiefgründige Auseinandersetzung mit unserem Schulsystem, in unserem Schulsystem, in unserer politischen Arbeit, in der Gesellschaft. Es wird vergessen und wenn es vergessen wird, kann es immer wieder passieren. Und tatsächlich gibt es auch keine klare Aufklärung, was auch Johann gesagt hat. Es gibt sie einfach nicht und wir wissen tatsächlich nicht, was doch alles passiert ist. Weil Behörden so damit beschäftigt sind, nur mal ein Beispiel jetzt, auch weil wir beim NSU sind. Am 8. Oktober 2000 sterben in Hessen Vater und Tochter. Das war genau die Hochzeit des NSU. Das wäre der erste Mord des NSU gewesen. Und sagen viele auch Bekannte von mir, ey, muss doch nicht alles der NSU gemacht haben. Ja, stimmt. Aber wenn die Polizei erst sagt, wir haben die Waffe verloren, dann kommt raus, sie haben sie eingeschmolzen, dann gehen bei uns die Alarmglocken an.
Klar.
Das ist das Verhalten des NSU. Und dann kommen wir an den Punkt, den viele Betroffene jetzt sagen, den wir als Initiativen sagen, nicht mehr, solange es bewiesen ist, dass Rassisten sind, sagen wir, es waren keine, sondern sie müssen beweisen, dass es keine Rassisten waren. Und das können sie nicht. Eine Waffe mit ohne richtige Ermittlung und wo der Sohn beziehungsweise der Bruder jahrelang stigmatisiert wird und beschuldigt wird, obwohl der zu Hause sitzt, das schreit alles nach NSU. Und wir wissen echt nicht, was da noch für ein Moloch dahinter steckt, wovon wir gar nichts wüssten.
In anderen Worten, es ist noch lange nicht aufgearbeitet und aufgeklärt und da ist noch lange nicht der Deckel drauf. Wir kommen trotzdem leider langsam zum Ende, weil das Format einfach auf eine Stunde angelegt ist. Doch bevor wir zur letzten Frage übergehen, möchte ich hier allen Interessierten nochmal ein Interview ins Herz legen, das es gibt auf der Homepage der Böll Stiftung. Und zwar ein Interview mit Rachel Spieker und Nevros Duman, zwei Aktivistinnen der Erinnerungsarbeit an den Anschlägen von Halle und Hanau. Auf der Seite des Referats für Zeitgeschichte findet ihr das, der Heinrich-Böll-Stiftung, könnt ihr das nochmal nachlesen. Der Link, den haben wir euch in die Shownotes gepackt. So, die Bilder der Mitbringsel von heute, die findet ihr auch dort und auch auf dem Instagram-Account der Stiftung @Böll-Stiftung haben wir dort gepostet. Ende der Eigenwerbung und zur nächsten, letzten Frage an euch. Wenn ihr jetzt mal in die Zukunft schaut, da ging ja Kudlos Aussage gerade schon so ein bisschen, vielleicht auch ein Wunsch oder was besser gemacht werden kann. Welche Wünsche, Visionen des kollektiven Erinnerns in Deutschland habt ihr so? Also wenn ihr euch sagt, das muss wirklich nochmal verändert werden in der Erinnerungskultur, in der Zukunft. Wie soll so eine deutsche Erinnerungsgemeinschaft im besten Falle aussehen?
Marian Dumitru hat ja in seinem Zitat die Befürchtung geäußert, dass das Pogrom in Lichtenhagen heute auch wieder passieren könnte, weil es eben zu kurz nach dem Genozid im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und ich glaube, das sollte eigentlich auch der Imperativ für Erinnerungskultur sein. Also, dass so erinnert werden muss, dass sich solche rechten Gewalttaten wie zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen oder auf der Kolbstraße eben nicht wiederholen können. Und ich glaube, da ist Bildungsarbeit, da sind Gedenkveranstaltungen ein Teil von. Aber vor allem braucht es politische Veränderungen. Und wenn wir uns das Pogrom in Lichtenhagen anschauen, würde das zum Beispiel bedeuten, dass es Asylgesetze bräuchte, die Schutzsuchenden tatsächlich Schutz gewähren und sie nicht stigmatisieren, an den Rand der Gesellschaft drängen, um sie dann irgendwann abzuschieben. Und das würde bedeuten, auf die Forderungen und Wünsche der Betroffenen zu hören. Und im Fall von Rostock-Lichtenhagen und den Betroffenen in Rumänien wären das zum Beispiel die Forderung nach Entschädigung und nach Bildungsstipendium, um den Kindern der Betroffenen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Vielen Dank. Kudlo, wie sieht es bei dir aus? Hast du vielleicht noch einen Punkt?
Ich unterschreibe sofort, was Johann gesagt hat mit der Bildungsarbeit. Es müssen aber auch die Strukturen in unseren Behörden verändert werden. Und zwar grundlegend verändert werden. Wir wissen selber auch und auch die Betroffenen, zum Beispiel nicht jede Polizistin, jeder Polizist ist rassistisch. Aber die Strukturen sind so geschaffen, dass diese Fälle nicht aufgeklärt werden. Es geht auch um den Umgang, auch um den sprachlichen Umgang mit Menschen. Zum Beispiel jetzt vor kurzem am 12.12. wurde das Urteil gesprochen in Dortmund im Fall von Mohamed Rameh. Ein junger Mann, der von einem Polizisten erschossen wird, ich will jetzt nicht, also ein Unding eigentlich, so wie der Vorfall, ich bitte alle Menschen, sich zu informieren. Er wird freigesprochen, was für mich schon ein Skandal ist, aber dann sagt der Richter in seinem Urteilsspruch, die Erwartungen, die der junge Mann an Deutschland hatte, sind nicht erfüllt worden. Als ob der hat sein Leben verloren. Der ist ja nicht nach Deutschland gekommen, hat gesagt, ich finde einen Job, habe ich nicht gefunden, schade. Und auch dieser Umgang mit Betroffenen, der Sprachgebrauch in unseren Gerichten. Ich meine, wir feiern, und das ist schon hart, wenn in einem Urteil Fremdenfeindlichkeit mit eingebracht wird. Ist es nicht, das waren keine Fremden. Wenn wir schon uns darüber sehen, dass es eine positive Entwicklung gibt, es wird in unseren Gerichtssälen nicht über Rassismus gesprochen, in den Schulen nur sehr selten, innerhalb der Behörden nur sehr selten. Und da muss ich sagen, all das, was die Betroffenen geschafft haben und Initiativen geschafft haben, da hinken die Behörden und die Institutionen noch so weit zurück. Und solange das nicht geschafft wird, wird es auch schwer sein zu erinnern. Also oder zumindest Erinnerungen immer aufrechtzuerhalten, denn ist ja auch kräftezehrend. Vergesst mal uns, vor allem für die Betroffenen, die immer wieder zum Teil auch traumatisiert werden.
Rassismus ist halt kein Phänomen der Vergangenheit, sondern hochaktuell. Und wir müssen jeden Tag und immer wieder darüber reden, auch wenn es manche Menschen zu nerven scheint, damit es halt einfach nicht so weitergeht. Vielen Dank für euren Besuch, für eure Zeit. Unsere Gäste waren Kudlo Yurtseven aus Köln, Aktivist in der Initiative Herkesin Meydanı, und Johann Henningsen aus Rostock, Historiker an der Dokumentationsstelle Lichtenhagen im Gedächtnis.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.
Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Und diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder dem Podcast Catcher eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik haben wir auch noch eine Mail für euch eingerichtet, nämlich zeitgeschichte@böll.de. Schreibt uns gerne eine Mail und empfehlt es auch gerne weiter. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski. Ich sag ciao.
Und ich bin Klara Verstatzka und in der nächsten, der 7. Folge von Wir erinnern, sprechen Mandy Schilke und ich mit Nathalie Bayer und Lara Ledwa über die Erinnerung an den emanzipatorischen Kämpfen. Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Wir erinnern. Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.